Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned.
So, hallo zusammen, hier sind wir wieder, hier ist euer SEO-Haus. Und hier ist Jens Faultrath und
Lisa Stober.
Hi, hi. Wie war der letzte Monat für dich?
Ja, schön. Viel zu tun, viel krank. Das ist, wenn man selbstständig ist, ja das Problem. Die Sachen bleiben halt liegen. Man hat keinen Kollegen, keinen netten, der das abnimmt. Und daher war die letzte Woche, also diese Woche, sehr gespickt mit Arbeit. Aber macht ja Spaß, ne?
Naja, dieser Krank hat mich auch erwischt, aber auch in Firma viel, also selten so einen hohen Krankenstand gehabt, ist aber auch irgendwie das Dauermeckern das ganze Winter über schon. Bin mal ganz froh, dass man dann auch unter Kleinunternehmerregelung fällt, dann kriegt man die Lohnfortzahlung ja wenigstens zurück. Sonst wäre es noch ärgerlich, aber Arbeit bleibt trotzdem liegen, es ist schon alles ein bisschen unschön. Und gleichzeitig waren auch SMX, wir waren auf der SMX. Ich kann leider nicht sehr viel von erzählen, weil ich war kränklich, also habe ich mit viel da ist ja diese Arkaden direkt am neben den Hotels und da habe ich mich dann gleich am Tag vor dem Referenten, weil ich bin schon montags angekommen, ich muss auch so, ich bin montags angekommen, weil da ist immer Fachbeiratssitzung, da sind immer, da der Fachbeirat, kann man auf der Webseite nachschauen, sehr viele nette Menschen, die ich alle sehr mag, plus einige von den nicht deutschen Referenten, die schon da sind. Manche reisen ja früher an, wenn du aus Amerika kommst oder so, sagst du, okay, wenn ich eh hinfahre, mal ein paar Tage länger, weißt du? Mhm. Und da setzen wir uns immer so einen Raum und diskutieren so neue Trendthemen. Da war halt das Ganze klar, ChatGPT, AI, wo geht's hin? Wo kommen wir hin? Und da war halt auch ganz klar das Thema, fand ich auch spannend, als gesagt haben, du Kinders, es ist ja gar nicht die Frage, was es alles noch nicht kann. Die Frage ist, wo standen wir mit ChatGPT 1 und 2? Vor Zeit und wie schnell sind wir zu 3 und 4 gekommen und wie schnell geht das weiter? Weil das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, das ist der Anfang der Fahnenstange. Und wir waren uns alle relativ sicher, dass alles, was man so ausdenkt, was das heißen kann jetzt oder so, kann auch alles anders sein, weil es halt schon eher Basistechnologie ist. Also das halt wirklich mal so Sachen so massiv ändert, dass man es noch nicht überschauen konnte, wenn man auch nicht wusste, wo dieses Internet-Ding hingeht, als es rauskam, weil es wirklich so fundamental ist. Das fand ich sehr schön, was ich auch sehr spannend fand, war, wo die Frage war, was mit hier Chatbot in der Suche und so, und dass gerade die Amerikaner gedacht hatten, ob Google da nachzieht, das direkt in die Suche zu integrieren, so ähnlich wie es ja Bing macht. Und ich meinte, könnte ich auch gut vorstellen, die warten erstmal und schauen, wie viel Ärger sich damit Bing in der EU einfängt mit irgendwelchen lustigen Sachen, weil die EU ja so klagefreudig ist. Da hatte ich auch ein lustiges Bild von außen auf die EU, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber fand ich auch irgendwie sehr nicer Gedankengang. Das war schon schön. Genau, da bin ich halt, wie gesagt, dienstags, war ja noch nichts, bin ich rüber in die Arkaden, habe mich mit ganz viel Medizin eingedeckt, bin dann abends zum Referentendinner rüber, 3 der 4 alkoholfreie Weizen gegönnt und bin dann um 10 im Bett gelegen und auch erst um 10 wieder aufgewacht. Ein riesen Schädel, als hätte man gesoffen, dachte so eine Frechheit. Was soll der Mist? Bin dann irgendwann rüber, habe aber mir so gut wie keinen Vortrag, weil ich konnte echt kaum jemanden folgen, sondern habe mir Leute getroffen und ein bisschen geschnackt, das ging so, aber in Ruhe irgendwo zuhören, lassen wir gemerkt, wie einmal die Augen so zufallen, weil ich einfach so Hölle erschöpft war, obwohl ich 12 Stunden geschlafen hatte. Mhm. Und das geht beim Schnacken geht es ja besser. Hab dann aber auch die Party mir geschenkt, bin um 4 schon zum Hotel, hab wieder 12 Stunden geschlafen, bis nachts um 4, da war ich dann wach und konnte nicht mehr weiter schlafen. Und bin dann aber rüber zu meinem Vortrag, wo ich auch gleich sage, Kinder, ich komme ja hier vor wie besoffen, obwohl ich jetzt irgendwie 3 Tage kein Alkohol gesehen habe, aber mal gucken, was passiert offensichtlich. Und da auch Dank an Eugen Buden und an den Neven Mirkanovic, die mir beide nette, freundliche Reviews in LinkedIn geschrieben haben zu meinem Vortrag. Also offensichtlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Aber offensichtlich scheint es nicht ganz doof gewesen zu sein. Ansonsten haben wir bei uns im Blog natürlich ein Recap von den Kollegen, die da waren. Die haben viel mehr mitbekommen als ich. Hab's dann aber abends dann noch ein bisschen mit den Wingmans da gesessen und hab, weil dann ging es dann so ein bisschen, weißt du, und dann haben wir noch ein paar von den Kollegen Tantler, Grüße gehen raus, und der hat gleich noch ein paar von den US-Kolleginnen mitgebracht gehabt. Also da habe ich noch ein bisschen mit Lilly Ray über Discover geschnackt, und das war auch sehr angenehm. Und dann schlafen und nach Hause fahren. Und dann bin ich zum Arzt und er hat gemeint, sie sind kaputt.
Sie hätten gar nicht so viel machen sollen.
Genau, aber egal, wir haben es überlebt, weißt du, den nicht meckern, haben wir überlebt. Aber wie gesagt, und SMX macht halt immer irgendwie sehr viel Spaß. War auch sehr schön. Die Sandra hat diesmal auch, es gab das ganze Menü, war komplett vegan. Also es gab jetzt nicht irgendwie Auswahl, war aber spannend, weil es tut mir mit vegan immer so ein bisschen schwer, weil ich ganz viele Gemüsearten nicht mag. Also eigentlich mag ich die. Ich mag also im Rohkost viel mehr als im gekocht. Ich mag das nicht, wenn es so klibberig wird, weißt du? Ich habe die Konsistenz geht mir komplett zuwider.
Dann
Das
magst
ist
du auch keine Pilze, oder?
Pilze
Gekochte.
liebe ich, lustigerweise.
Aber die werden doch
Pilze,
am glibberigsten.
aber auf eine andere Art. Also ich finde so eine Aubergine oder so Zucchini, wenn du die ganz kurz, super, weißt du? Aber sobald die irgendwie so, boah, boah, das mag ich gar nicht. Und da tue ich mir immer so Großküchen vegan ist super schwer, weil da in der Regel aufgrund der Masse die Sachen immer eher ein bisschen gekochter sind, und ich mag es eher ein bisschen bissfester.
Ja.
Das tut mir auch überhaupt bei Restaurants, weil ich habe da immer ein schweres Thema. Die Alnatura-Kollegen hier, die haben auch eine vegane Kantine, da ist immer ganz geil, weil die echt es schaffen, auf den Punkt und gut hinzukriegen, so lustigerweise, wie ich es mag. Und da ist halt selten, wenn ich mache, bin ich da auch nicht so bewandert. Das heißt immer voll überraschend, was es dann so an Geschmacksdingen sie es gibt, und es war wirklich gut. Also
Super.
kann man so beibehalten an der Stelle.
Sehr gut. Ja, ich ernähre mich ja so gut es geht vegan schon seit einer ganzen Weile und habe mich da an einiges gewöhnt. Man muss sich wirklich nur ein ganz bisschen einlesen. Man kann richtig viele tolle Gerichte vegan auch machen. Also es gibt auch super leckere vegane Carbonara, und da ist jetzt dann nicht irgendwelches Ersatzzeug drin, sondern man kann so ein bisschen was Sahneartiges, Cremiges mit Cashews machen, wenn man die ein bisschen einlegt und püriert. Und der Speck ist dann einfach so Schwarzwald-Tofu. Also es gibt richtig leckere Sachen.
Schwarzwaldtofu.
Der ist halt geräuchert und ein
Ach so,
bisschen,
okay.
da sind dann noch so ein bisschen, ich glaube, Zwiebeln oder sowas noch drin, dass es so ein bisschen mehr wie Schwarzwälder Schinken schmeckt.
Ich dachte, die ganzen lustigen Tofu-Pflänzchen werden so ganz brav im Schwarzwald handgestreichelt.
Nee, also es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Schinken, logischerweise, aber es gibt da wirklich ganz coole Sachen, also wenn man da Lust drauf hat, sich so ein bisschen lang ranzutasten.
Ja, mache ich viel. Ich teste da immer viel aus. Wie gesagt, den Absprung, das ist auch so eine Sache. Weißt du, man will ja vieles in seinem, bloß wir scheitern das ab. Wir kommen gleich zurück, Leute, keine Angst. Aber man hat ja oft Sachen, die man in seinem Leben irgendwie ändern muss, und hat ja nicht genug kognitive Kraft, um alles auf einmal anzugehen. Und das vegane Thema ist schon kognitiv etwas anstrengender, weil man ja neue Rezepte lernt. Du musst ja dann ganz, weil alles, was du gelernt hast, über Bord, ist nicht unlösbar, man viel, also, aber man braucht ein bisschen Ruhe. Wenn du so ein bisschen im Stress bist mit Company etc. pp., da habe ich das jetzt in der harten Nummer aufgeschoben, aber immer nebenher, da teste ich Sachen einfach aus und so nicht langsam angehen. Also ich glaube, bis wir klimaneutral sein müssen, 2050, so denn ich dann lebe, bin ich auch vegan. Ich robbe mich so ganz langsam dran, habe aber auch keinen hartes Ziel an der Stelle.
Muss man nicht. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen. Es ist einfach, ich meine, jedes Stück Fleisch, Ei, Milch oder sonst was, das man sich spart, ist ja schon gut, ne? Also
Definitiv.
ich würde mir da gar nicht so einen Druck machen. Ich esse auch ab und zu mal ein Ei, wenn es mich überkommt. Ja, aber ich meine, ich weiß einfach, jedes Mal, wo ich es halt nicht tue, ist es schon mal ein guter Weg.
Absolut.
Gut. Na,
Absolut.
dann kommen wir mal zu SEO, würde ich
Genau,
sagen.
exakt. Du warst jetzt ja so nett, hast diesmal die Show vorbereitet, finde ich sehr gut, weil, wie gesagt, ich war ja defekt, du warst aber auch defekt, deswegen sehr heldenhaft von dir. Und dann würde ich sagen, führ uns mal durch die heutige Show.
Gerne. Also ich habe mir überlegt, dass wir mal über das Thema E-Eat, also 2E-Eat und ja, künstliche Intelligenz, AI, Content, ChatGPT, whatever sprechen. Denn Search Engine Land hat da eine tolle These aufgebracht, ob wir denn jetzt durch diese ganzen künstlichen generierten Texte ein neues Panda-Problem bekommen. Und ob Google da sozusagen Angst haben muss, dass künstlicher Content so gut werden kann, dass sie das nicht mehr erkennen können. Denn da gibt es ein Artikel, der das Ganze ausgelöst hat. Da geht es darum, dass, siehst du, The Verge ist es, genau, die haben einen künstlich generierten Text geschrieben über die besten Drucker 2023, also auf Englisch. Und in diesem Artikel ging es auch hauptsächlich darum zu demonstrieren, dass das denn funktioniert. Also da, dieser Artikel, die Sprache dieses Artikels ist sowas von wegen, ich schreibe jetzt hier gerade einen Artikel, der nur dafür da ist, dass er bei Google rankt. Und es wird auch so gesprochen von wegen, und in diesen Artikel packe ich jetzt extra 280 Wörter rein, die ChatGPT mir ausgeworfen hat, die in diesem Text sein sollen, damit Google diesen Text gut findet. Genau, und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich hat dieser Text am Ende super gerankt und das ist sozusagen der Aufhänger dieses Themas. Aber grundsätzlich können wir ja auch mal drüber sprechen, was eigentlich dieses extra E bei EEAT ist. Also wir kennen ja EEAT normal, Expertise. Ich sage immer Authority, man sagt auf Englisch Authoritativeness, aber das ist ein super Zungenbrecher, also bitte verzeiht mir das. Und Trustworthiness. Und genau, und das extra E, das dazu kommt, ist eben noch die Experience. Genau, und die kann ja eine künstliche Intelligenz nicht in der Form haben. Ne? Also die Experience, die ein Autor haben sollte, der diesen Text schreibt, zum Beispiel, wenn ein Text über, weiß ich nicht, im medizinischen Bereich geschrieben wird von einem Arzt, der sagt, das und das Mittel hilft super gegen Husten, das kann eine künstliche Intelligenz ja aus der Erfahrung heraus nicht wissen, ist ja kein Arzt. Ne, und genau. Was sagst du zu dem extra E?
Kann sie das wirklich nicht? Also das war halt auch, weil es wirklich da in dem Raum eine wilde Diskussion war. Also das passt halt wirklich sehr gut, weil wir uns da wirklich da mit 25 Leuten 4 Stunden drüber unterhalten haben. Das war das Hauptthema irgendwo. Und die Frage ist natürlich, wenn ich einen Korpus nehme, aus dem ich lerne, von vielen Medizinmenschen, dann kann man sagen, man hat Experience. Also so, also dann ist die Frage wieder, was ist Intelligenz? Und dann kommt so langsam schon ins religiöse, philosophische, wo lebt der Geist und sowas. Also die Frage ist, oder die ich mir da mal ganz klar sage, ist, sagen wir mal, uns mal 90% des Contents im Internet anschauen, das ist so Textpoker, 4 Sterne, das ist alles weder E noch A noch T, also das ist gar nichts davon, hat aber wirklich lange funktioniert. Mit Panda, was ich jetzt sagen, ob Google sowas wie Panda neu entwickeln muss, war so ein bisschen das Thema, was noch härter ist. Panda hat ja wirklich diese ganzen Sachen rausgebracht, also ich weiß, wer sich daran erinnert, aber diese 101 Artikel, also 101 Article Sites und wie die alle hießen, wo dann drinstehen, ich packe meinen Koffer. Also wie packe ich meinen Koffer? Wie packe ich meinen gelben Koffer? Wie packe ich meinen grünen Koffer? Wie packe ich meinen großen Koffer? Wie packe ich meinen kleinen Koffer? Wie packe ich meinen kleinen gelben Koffer? Wie packe ich meinen kleinen grünen Koffer? Und so weiter. Und es war ja absoluter useless Scheiß. Das ist natürlich wirklich um die Ecke geflogen, zu Recht. Man sieht aber auch schon, wie billig man damals Content produzieren konnte, weil die Suchanfragen natürlich nach den Kofferfarben und Größen auch langsam klein wurden. Er hat sich aber trotzdem irgendwie gerechnet. Jetzt wird das Ganze natürlich noch billiger. Man muss ChatGPT und Ähnlichem seinen jetzigen Stadium, sie machen erstmal weniger Rechtschreibfehler als der Standard 4-Sterne-Text und setzen in der Regel die Kommas auch korrekt, was ihn schon mal besser macht als 90%, was da ist. Jetzt ist zwischen 90% und Top 10 Ranking noch ein Riesenunterschied. Bei so 3 Millionen, also dann können ja nochmal 20.000 gute kommen. Also muss ja die Mengengerüste einfach machen in diesem Internet. Und dann ist die Frage, was erwarte ich als Suchender? Ich denke mir immer, als Suchender möchte ich halt mein Problem gelöst haben, die Info kriegen. Und wollte der natürlich, das ist ganz wichtig, wenn ich eine Info kriege, also jeder, der schon mal Suchaufgaben mit Menschen hat machen lassen in Suchmaschinen und dann die Ergebnisse bewertet hat. So ein Mensch schaut sich immer an, kann ich denen schon vertrauen? Da gab es immer diese Text-Retrieval-Konferenz in der USA lange Zeit, wo ganz viele Algorithmen bewertet worden sind, eben durch Tests und ähnliches. Und da kam oft raus, wenn Suchmal-Algorithmen es geschafft haben, die schnell eine Info zu kriegen und sagen, du, das ist so, dann haben sehr viele Menschen relativ reflexartig gesagt, da habe ich meine Antwort, ich weiß aber nicht, ob die stimmt. Weil ich den Wahrheitsgehalt nicht einschätzen kann. Wahrheitsgehalt kann man über verschiedene Sachen machen. Du kannst einmal das hier türken, indem du das in ein Narrativ, in eine kleine Erzählung einpackst, dann glauben wir viel leichter. Deswegen, wenn du schön was erzählst, dann fragen Leute gar nicht, so, ach so, okay, weißt du, das passiert dir viel, auch wenn du einen Roman liest oder sonst was, und da steht irgendwie hoch, wir sind auf dem Mount Everest auf 8000 Seiten, dann gehst du einfach davon aus, dass dem schon so ist. Oder halt ist eben per se die reine drumherum liegende Menge an Informationen macht eine Information für unser Hirn tendenziell glaubwürdiger, obwohl es nicht sein muss. Das zweite ist natürlich, wenn du Quellen angibst. Das dritte ist, wenn Personen hinten dran stehen, denen man zutraut. Aber auch das ist eigentlich auch keine, also das hat wirklich viel mit eben Trust, Vertrauen zu tun. Und das ist natürlich schwer, weil wen gebe ich als Autor an? So. Aber wenn die Antwort stimmt und ich kriege einen richtig guten Artikel, und wir sehen ja auch, dass die durchaus in der Lage sind, so Jurafälle zu lösen und ähnliches und korrekt. Also wenn es korrekt ist und meine Aufgabe hilft, warum sollte Google was dagegen haben?
Ja, stimmt.
Ist immer noch am Husten.
Ja, ich muss manchmal leise machen, stumm schalten und husten. Sorry. Ja, definitiv hast du ja total recht. Ne? Also ich glaube, die große Angst, die da halt besteht, aber wieso ist das auch wiederum eine Angst, wenn das halt, wenn der Informationsgehalt richtig ist, wenn das stimmt, was da gesagt wird, brauchen wir keine Angst haben. Ich meine, man denkt eben an dann diese Zeiten zurück, wo diese riesen Content-Farmen entstanden sind. Und da wird in den Artikeln auch drüber gesprochen, ja, dann kommen eben die ganzen Affiliate-Leute, bauen da super billig ihre Seiten zusammen, um ihre Affiliate-Links klicken zu lassen und viel Geld zu verdienen und so weiter. Ja, aber ich meine, selbst wenn dem Nutzer dann damit geholfen ist, weil er sucht halt sein bestes Bankkonto mit den besten Konditionen und das hat jetzt eine künstliche Intelligenz geschrieben, ja, er hat ja am Ende, was er braucht und es hat ihm ja nicht wehgetan. Ne?
Absolut. Also, aber ich glaube deswegen, dass, also ich sehe das Risiko, was Sie beschreiben, durchaus, weil du halt eben noch günstiger viel machen kannst und wie beim E-Mail-Spam dann spezifisch es raus, weil es halt so wenig ist, dass die Grenzkosten halt so klein sind, dass es einfach in Massen raushaust und Hoffnung, irgendwas bleibt hängen und die Sachen nicht prüfst. Also das, also wenn du, also jeder, der schon mal mit ChatGPT oder auch, um das nicht immer das zu nennen, es gibt ja auch deutsche Anwendungen, die teilweise auf ChatGPT auch jetzt einen schönen Job machen, wie die Kollegen von Neurofly, ich weiß nicht, ob du die kennst, und die machen da schöne Sachen, die, wenn du die verwendest, benutzt du die ja als Tool, um dich zu beschleunigen. Du liest den Kram ja gegen, du strukturierst nochmal neu, aber es liefert Anregungen, es liefert schon Textbausteine, die du verwenden kannst, aber du musst schon gucken, ob das, was da rumkommt, auch stimmt, weil gerade diesen Band ist bei ChatGPT, es hat so einen Hang zum Halluzinieren, also es baut halt notfalls irgendwas zusammen, es sagt halt nicht, weiß ich nicht, sondern es macht halt dann Dinge. So, und das merkst du halt, wenn du Ahnung hast von, so, aber trotzdem, gerade wenn du Ahnung hast, kannst du schneller schreiben. Ich glaube, die Sachen kommen dann in gut raus, aber wenn du es eben nicht machst, kann das halt komplett falsch sein, es klingt aber richtig.
Ja, genau, das ist es.
Und das dann da rauszufinden, das wird für Google natürlich eine Aufgabe, bei der natürlich wie bei allen, also EEAT, ich mache es noch ein bisschen, EEAT, durchaus als Modell helfen kann. Weil das gilt aber genauso für schlecht, also alle Leute, die auch ihre Content-Broker, Text-Broker, Texte nicht kontrolliert haben, online was genug gemacht haben, die wussten auch nicht, ob das stimmt. Und da habe ich die gleiche Anzahl an lustigen Fehlern, weil wenn jemand 4 Cent kriegt für ein Wort oder 3 Cent, whatever, der hat null Zeit zu recherchieren, der schreibt das aus seinem Kopf nach bestem Wissen und Gewissen. Das war so, musst ihr 2010, da hat man auch angefangen mit Content Feed. Oh Gott, war das grausig. Damals bei T-Online, die kamen irgendwie rum, waren mit den richtigen Leuten Golf spielen und zack, bumm, wie halt so manchmal Verträge passieren, weißt du? Also ich habe die Clients. Echt versucht. Ja, genau, ich habe die echt versucht, ein Jahr lang aus dem Unternehmen fernzuhalten, aber irgendwann haben sie mich gebypassed. dann haben die gesagt, okay, wir machen Ratgeber T-Online genau auf das Thema. Weißt du, weil, das steht da hier auch drin, ich habe eine getrustete Domain. Und da funktioniert der Scheiß natürlich super easy, weil viele von diesen Eat-Werten hängen an der Domain und nicht am Content. Das darf man nicht vergessen, weil ich glaube, dass Google noch nicht so confident ist, dass es am Content hart erkennen kann, sondern deswegen lieber über die Domain gehen. Und 2010 das richtig hat. So, also zumindest in der T-Online, dann schreibst du irgendwie so Mist und dann geht der halt unter Ratgeber T-Online, also vom SEO-Stechpunkten haben das die Kollegen schon geplant, mit einer schönen Struktur, alles richtig, haben die Themen rausgegeben und die haben dann die bekloppt produziert. Und da war ein Thema, das ist so lustig, das hieß, was ist eine Poolnudel? Okay? Und du weißt, was eine Poolnudel ist.
Ja, Schwimmnudel.
Genau, eine Schwimmnudel, exakt, genau. Der Autor wusste das nicht. Dem war nicht klar, was eine Poolnudel ist. Der dachte, das ist sowas wie eine Büronudel, weißt du, diese Kollegin, die immer, weißt du?
Oh,
oder der Kollege. Büronudel. Ja, also irgendjemand, der halt immer Käse macht.
Ach so.
So, und hat halt gedacht, das ist halt ein witziger Mensch im Schwimmbad und was die dann anstellen können. Das war absoluter Nonsens. Verstehst du? Absoluter Nonsens. Aber weil es sollte ja schnell und billig gehen, der Kram ging direkt immer online, wurde dann immer erst irgendwie, weil natürlich die viel schneller produziert hatten, als bei uns mit Gewerkschaften allem drum und dran Arbeitszeiten waren, hat man das teilweise erst 3 Tage später nochmal gegengelesen. Es war so, also es war nur iGags, es gab noch viel mehr Gags davon. Aber das Hammer. Also halt einfach, das Schöne ist natürlich, das sehen auf der T-Online viele, weil es lief auch immer dann, jeder neue Artikel läuft über diesen Startseiten-Ticker und irgendwann klicken Leute drauf und dann ging da die Kommentare rum, die waren so lustig, die haben die Geschichte weitergesponnen. Es war innerhalb kürzester Zeit 500 Kommentare drin. Genau wie unser, wie man den Rasen richtig sprengt, Artikel, der mit anfängt, man soll den Rasen nicht sprengen, wenn es regnet. Wo ich dachte, obvious richtig? Muss man es vorher deswegen schreiben. Man weiß es nicht so genau. Also da wusste schon jemand, das war nicht falsch. Man hat gemerkt, der muss eine Wortzahl erreichen. Man kann da ziemlich viel Nonsensinformationen rein. Und der allererste Kommentar war dann auch drunter so, und wenn ihr das Wasser in eure Gießkanne füllt, bitte unbedingt mit der Wasserwaage nachmessen, dass es auch waagrecht eingefüllt ist. Das war der erste Kommentar. Und so ging es weiter. Wir haben freitags da gesessen und wir haben uns im Team totgelacht über diese Kommentare. Das war so unendlich lustig.
Naja, da hattet ihr aber Traffic auf der Seite. Ziel erreicht.
Ziel erreicht, genau. Genau, aber das ist halt das Blöde. Du kannst halt auf getrusteten Domains eine Menge Unsinn schieben, bis Google reagiert. Und zwar relativ lange. Du musst halt irgendwann die negativen Signale, die positiven überstrahlen. Dann bist du den Kram auch weg. Aber du kannst es halt lange machen. Deswegen bin ich jetzt nicht irritiert gewesen, dass der Artikel bei The Verge funktioniert. Ich hätte jetzt kein anderes Ergebnis schlicht erwartet. Finde es trotzdem lustig, jetzt gehen wir wieder zu etwas zurück, es gibt im Verlagsbereich diesen Bereich, der heißt Content Commerce. Das sind Agenturen, die dir Artikel schreiben mit Affiliate-Links für umsonst und machen halt so einen Revenue-Share, weißt du, und die aber über dein Netzwerk durchlaufen. Also hier kommt dann irgendeine Rubrik, bla, und da steht dann irgendwas drin zu Staubsaugerroboter oder whatever. So, jetzt sind wir ja viel im Verlagsbereich unterwegs. Ich weiß nicht, wie die sich anstellen, aber die schaffen es wirklich so zu schreiben, dass es weder rankt noch in das Cover. Ich weiß nicht, wie, denke ich immer, ich meine, ich weiß schon, wenn ich Dinger lese, denke ich, oh Gott, ist das boring. Aber ich weiß nicht, wie man angeht. Und ich sitze immer da und dann hat man so wie gesagt, wie kann man das besser machen? Ich so, Kinder, das habt ihr mal angefangen, den ersten Absatz zu lesen. Ich bin ja danach eingeschlafen. Also, der braucht ihr mich nicht für. Ein normaler Mensch, der schreiben kann, würde da helfen. Also, da muss man auch Anweisungen haben, so um mich zu schreiben, weil das passiert einem von alleine eigentlich gar nicht.
Sehr spannend. Genau. Ja, also auch Menschen können nicht rankende Artikel produzieren, das ist definitiv klar. Ja. Ja, also dieser eine Artikel, der hier eben nochmal das Thema Eat beleuchtet von der Lily Race, der, by the way, die hat es vorhin schon erwähnt, geht jetzt auch nochmal,
bitte? Schlaue Frau kann ich nur empfehlen.
Definitiv, der folge ich auch auf Twitter, ist sehr logisch. Also sie macht auch richtig tolle Studien immer, ne? Also so großflächigere, ne? Man sich so selbst bei seiner Seite fragt, boah, hat mich das Update jetzt getroffen? Um was geht's bei dem Update eigentlich? So selbst als Vollsortimentler wie billiger.de war das dann immer so, ja gut, jetzt schaue ich halt mal, ob es eher in der Fernsehgegend oder eher im Klamottenbereich war, ne? Aber so wirklich was sehen tut man da auch nicht. Und die hat da richtig die Zahlen immer. Richtig gut. Ja, und hat hier eben auch drüber geschrieben, was sollte man alles beachten. Und es gibt auch eine Studie vom Stanford Persuasive Technology Lab mit 4.500 Teilnehmern, die eben dann 10 Punkte rauskristallisiert haben, was man denn für EAT oder E-EAT beachten sollte. Also zum einen auf jeden Fall darauf achten, dass man eine Information sehr easy to verify, also dass man sie gut verifizieren kann, dass sie akkurat ist auf der Seite, also dass man eben keinen Blödsinn redet. Dann ganz wichtig, dass man auch zeigt, dass man eine real organization ist, also dass man wirklich auch ein Unternehmen ist, das für einen bestimmten Punkt in der bestimmten Nische oder in dem Themenblock eben da ist, auch auf dem Markt ist und nicht nur eine Website hat und dahinter sitzt dann ein Mensch, der den automatisierten Content anwirft. Die Expertise auch definitiv klar herausstellt. Ich meine, das wissen wir ja im Grunde genommen alles, dass da ja, dass da jetzt nicht irgendwer sitzt. Also vielleicht sollte man jetzt, wenn man da dann einen Autor angeben muss, vielleicht keinen Autor angeben, der, weiß nicht, über alles Mögliche im Netz schreibt, sondern einen Autor eben angeben, der einem spezifischen Themenfeld eben bekannt ist auch im Netz. Dann sagen sie noch tatsächlich, dass man easy zu kontaktieren sein soll. Also man soll es den Leuten einfach machen, dass sie einen ansprechen können. Dass das Design der Seite auch gut aussehen soll. Also es ist tatsächlich auch Usability und so. Der Artikel geht da auch noch mehr ins Detail. Und die Seite, ja, genau, Usability gut sein soll. Dann, dass die Seite, der Content der Seite oft geupdatet sein soll. Da hast du dir noch was dazu kommentiert. Was hältst denn du davon?
Ja. Ich habe noch so zu einem Punkt was, aber da komme ich nachher nochmal, aber da nochmal insbesondere drauf. Das finde ich persönlich ein sehr wichtiger Punkt, mit dem wir auch schon lange mit unseren Kunden diskutieren. Das ist ja, was wir ja auch schon mehrmals schon angesprochen haben, ist ja das dieses SEO-Blog-Thema. Also wir bloggen, um SEO zu machen. Und genau dann passiert dieses Update nämlich nicht. Das ist dieses Fire and Forget. Also du schreibst und schreibst und schreibst und schreibst ständig neu und schreibst ständig neu. Und irgendwann werden deine Themen immer breiter oder du schreibst zum 8. Mal über das Gleiche, weil du schon vergessen hast, dass du es schon 3-mal gemacht hast. Und hast dann kein Update. Und wo ich sage, wenn ich so etwas mache, denke ich halt lieber in Themenstrukturen und sage, ich habe das Hauptthema, es gibt 30 Unterthemen, die schreibe ich und die halte ich aktuell und die baue ich aus. Also ich finde da immer ganz schönes Beispiel dazu ist Finanztipp. Der Finanztipp-Ratgeberbereich. Also gerade gerne mal, wer Lust hat, das kurz sich in Sistrix anzuschauen und dann mal zu gucken, mit wie wenig URLs, nur der Ratgeberbereich, also nicht Blog, die haben auch einen Blog, die machen die nicht aus SEO-Gründen, die machen aus anderen Gründen, dann ist es okay, also wenn das Social Media Begleitung etc. pp, aber kein Spiel. Bitte, es gibt sehr viele gute Gründe, warum man sowas macht, bitte nur nicht aus SEO. Und dann siehst du halt, dass sie da irgendwie Sichtbarkeit im Verzeichnis haben von 3 oder 4 mit so 6 Artikeln. Also auch nicht so Spaß. Also das heißt so, die Anzahl an Top-10-Rankings pro URL ist exorbitant. Exorbitant. Aber man sieht halt auch, dass die Dinge kontinuierlich ausgebaut werden. Und dann wird ein Video zugemacht, dann wird es noch reingehängt, weil ihr wirklich wieder auf YouTube mal sitzt. Weißt du, die ziehen dann immer rein, dann gibt es ein neues, dann wird es ausgetauscht. Und die Seiten werden aktuell gehalten. Das heißt, die werden im Laufe der Zeit immer besser. Und das ist ja, was mit EAT passiert. Der Anspruch an meinen Content, dass er wirklich glaubwürdig und gut ist und all diese Kriterien erfüllt, wird immer höher. Das heißt, wenn ich neu anfange, ist jetzt das Drüberspringen, ist halt nicht mehr getan mit den früher so 10 Euro für einen Text, kommt halt nirgendwo mehr hin. So, und du kommst jetzt zu richtig viel Arbeit, die du dir teilweise reinstecken musst, wenn du irgendwie in den Top 1, 2 oder 3 kommst, danach wird es irrelevant, was Klicks betrifft, und das ist auch egal. Und dann fragen die Leute, wie soll ich das bezahlen? Sagt ja, die haben das auch nicht beim ersten Wurf gemacht, sondern es wurde kontinuierlich besser. Deswegen würde ich auch mal freuen, wenn es wirklich, wenn man sieht, ich kaufe eine High Competition rein, erstmal eine Landing-Textseite, whatever, zu schaffen, die sehr gut ist. Wenn die aber nicht rankt, und ich weiß, ich muss hier noch viel mehr Arbeit reinstecken, wir brauchen noch irgendwie 15 lustige Visualisierungen und Videos, vielleicht noch Pod, whatever, um das Ganze abzudecken und auch Unterbau zu bauen. Also, man sieht dann, hier, das wird richtig teuer. Weil mal gucken, bevor wir uns nicht sicher sind, dass die Seite auch in unserem Sinne konvertiert, mal SEA drauf zu schaffen. Das ist vom Intenten sehr ähnliches Verhalten. Um mal zu gucken, was machen denn die Leute denn das, was ich von ihnen erwarte? Oder wie viele machen das denn, wenn ich mir mal 1.000 einkaufe? bevor ich da richtig weit ins Invest gehe. Das ist schon etwas, was da wirklich mal getan werden konnte. Aber dieses Updaten ist sehr, sehr wichtig. Und man muss, also jeder, der draußen an Content arbeitet, ihr müsst wissen, welchen Content ihr habt und den aktuell halten. Das ist genau das, was wirklich wichtig ist.
Ganz
und
genau.
Billiger und ist, als neu zu machen, ständig.
Definitiv. Und da wird viel zu wenig Zeit reingesteckt. Also ich habe ja auch bei mehreren größeren Portalen gearbeitet und es wird halt einfach immer nur neuer Text produziert und es wird ganz selten sich hingesetzt und gesagt, okay, was haben wir denn überhaupt da? Was davon ist denn Mist? Was stammt vielleicht noch aus Zeiten, wo eben man 10 Euro für einen Text bezahlt hat und dann über komische Schwimmnudeln geschrieben hat im Büro und solche Sachen, ne? Und das ist halt auch Arbeit, ne? Da den Content zu updaten. Also man muss auch immer überlegen, will ich jetzt überhaupt 1000 Artikel haben? Kann ich die denn überhaupt alle pflegen? Oder mache ich es nicht wie jeden Finanztipp und sage, ich habe 6 Artikel, die worth a thousand sind, ne, weil sie einfach richtig gut sind. Ne? Würde ich auch definitiv weg von Masse hin zu Klasse.
Genau. Und das entspricht ja auch eher unserer Natur, wie immer Karl grüßt an der Stelle, aber der hört uns nicht, weil er keine Zeit hat, verstehe ich aber. Karl an der Stelle gegrüßt, der immer so schön sagt, man, wir sind halt keine Frösche oder so. Weißt du, wir machen ja auch nicht 5000 Kaulquappen und sagen, schwimm weg. Und dann haben immer so eins, vielleicht zwei, also eine sehr überschaubare Anzahl an Kindern, die mit sehr viel Zeit investieren und growen lassen, weißt du, über Zeit. Und das ist eher das Modell, was man da anstreben sollte.
So. In vielen Lebensbereichen, wenn wir mal kurz so ein bisschen sinnieren möchten. Also ich bin ja gerade dabei, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen und da ist es auch so, höher, schneller, weiter. Man vergleicht sich dann mit anderen, so tut man es ja auch im SEO. Wieso rankt der Artikel bei denen? Ich habe doch das Gleiche geschrieben, bei mir rankt er nicht. Was ist da los? Ja, die sind halt einfach schon 10 Jahre auf dem Markt und du halt jetzt seit einem Jahr. Und genau das Gleiche ist in der Selbstständigkeit auch. Gib dem doch mal Zeit, damit du bekannter wirst, damit dein Artikel bekannter werden kann, damit Google dich kennenlernen kann und dir vertraut und so weiter, ne? Also wir sind in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit und der SEO-Job ist auch ein sehr schnelllebiger. Ich habe erst vor kurzem wieder einen Artikel darüber gelesen, über das SEO-Imposter-Syndrom, das hauptsächlich daran liegt, dass SEO so schnelllebig ist und man im Endeffekt einfach nie alles weiß, weil man es fast gar nicht schaffen kann, alles zu wissen und sich daher immer wie ein Imposter fühlt. Ja, genau. Also daher geben wir uns doch einfach mal ein bisschen Zeit. Und unseren Artikeln und unseren Websites. Ja. Ja, um das noch hier fertig zu machen, die Liste von der Stanford-Studie. Natürlich Werbung, das wissen wir auch, die sollte man gezielt und schwerlich einsetzen. Also man sollte seine Seite jetzt nicht überladen. Ne? Der Nutzer sollte schon noch den Content sehen können und nicht nur die Werbung. Obwohl auch das tatsächlich im Verlagsbereich manchmal die große Frage ist, wieso diese Sachen ranken, obwohl die mit Werbung oftmals überladen sind. Ja, und Fehler vermeiden, sagen die tatsächlich, egal um was es geht und egal wie klein sie sind. Ja, und dann gehen sie jetzt tatsächlich hier tiefer rein. Also sortieren sozusagen diese Punkte den jeweiligen Eat-Punkten zu. Und bei der Experience kann man da natürlich klar sagen, wieso ist die wichtig? Wir haben jetzt ja gerade schon drüber gesprochen, dass eine KI auch Experience haben kann, ne? Weil sie einfach viele Texte gelesen hat, in Anführungszeichen. Sind eben die Punkte, zeigen, dass man eine echte Organisation ist, die dahinter steht, die Expertise der Organisation herausstellen und einfach zeigen, dass man vertrauenswürdiges Personal hat, das diese Texte schreibt. Ob man so jemanden jetzt anstellt, der dann da als Autor auftritt oder ob der Autor selbst diese Expertise besitzt. Genau, also Experience, ne? Das war Experience, Expertise. Dafür natürlich den Autor nennen, eine beschreibende Bio, also die Qualifikationen aufzählen, Social Media verlinken kann da sehr helfen, einfach grundsätzlich alles aufzeigen, was im Web beweisen kann, dass dieser Mensch einfach Ahnung hat von dem, was er sagt. Und dann finde ich auch ein ganz spannender Punkt, dass man das Schema natürlich noch, also die strukturierten Daten über die Person da noch auszeichnet, das ist natürlich auch hilfreich.
Also das ist sehr wichtig. Also ich finde, da sollte man wirklich nicht drüber hinweggehen, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir machen da ja auch wirklich viel. Ich habe einen Kunden, der war im Bereich auch Produkttests unterwegs. So ein Medium groß, ich glaube, die Seite hat irgendwie Sichtbarkeit 10, ist schon dafür, dass es jetzt nicht von einer von den ganz Großen, sondern weißt du, so alleine mit, so, und der hat viele freie Tester gehabt. Also die haben wirklich Sachen getestet und dann die Tests drüber geschrieben. Und zwar haben die wirklich gesucht. Und es war nicht billig, also die waren, weil die alle wirklich eben Experten so oder Do-it-yourself-Experten waren, aber mit dem Kram wirklich gearbeitet haben. Also Leute, die viel Gartengeräte hatten, auch viel Garten und so. Und teilweise hatten die halt wirklich auch eigene YouTube-Kanäle, Podcasts über den Kram oder sonst etwas. Und der hat die natürlich dann auch deswegen genommen, weil er natürlich die Namen haben wollte, aber hat dann dort das Klima.org natürlich auch gesagt, guck, da drüben Podcast ist der Mensch, da ist an der Webseite etc. pp. Um eben auch Google zu sagen, das ist unter Kram. Also erstens waren die Texte wirklich, man hat wirklich gelesen, das sind Leute, die arbeiten mit dem Kram. War jetzt nicht mega, also waren jetzt keine Doktoren oder Profi in Produkttests durchführen, aber sie nutzen ihn halt so, wie du ihn auch nutzen würdest. Also die machen halt viel.
Kam die Experience raus, ne?
Genau, exakt. Und das natürlich auch nochmal entsprechend mit diesen ganzen Sachen verknüpft. Und das kommt schon gut an, muss man wirklich sagen. Was wir jetzt auch machen im Verlagsbereich, da haben wir viel auch über gute Autorenseiten nachgedacht. Die sind ja auch, die passieren in der Regel auch. Also Autorenseiten passieren so, jemand sagt, guck, Autorseite steht dann hier, Don Doe wurde geboren, lebt und schreibt hier, fertig. Und dann kommen da die aktuellsten Artikel. Was uns halt gar nicht hilft. Ich sage immer, im Grunde genommen sollte eine Autorenseite vom Verlag her so gebaut sein, und da würde ich immer auch gerne mit den Autoren reden, wenn sie meistens aber nicht so viel Lust, weil ich mit dem Thema nicht ernsthaft beschäftigen wollte, aber es wäre immer notwendig, dass man sagt, was wäre denn, wie müsste eine Autorenseite aussehen, damit du die deinen Eltern zeigst, um zu zeigen, was du arbeitest. So. Da gehört nicht nur eine Beschreibung rein, sondern gehört für mich auch rein, von zu welchem Ressort man schreibt und was sind die wichtigsten Themen, zu denen es hoffentlich Schlagwortseiten gibt, die man direkt aus der Bio verlinken kann, die man auch aus den Schema-Orgs verlinken kann. Und dann nicht einfach random irgendwelche Artikel. Jeder, der in einem Newsverlag war, muss oft mal irgendwelche DPA-Meldungen umschreiben. Das gehört so dazu. Weißt du, da ist man jetzt nicht wahnsinnig stolz drauf. Aber jeder von denen hat irgendwo auch so seine 3, 4 Stücke, die er liebt. Oder 10, 20, wie lang da ist. Und man sagt dann, lass doch mal das meine Leseauswahl, was die ich den Leuten zeigen muss, weil ich drauf stolz bin, um die Sachen auf diesen Seiten anzuzeigen. Also rein SEO-Gesichtspunkt würde ich sagen, was sind die stärkst geklickten Artikel so von ihm? Aber eigentlich soll der Autor sich mit wohlfühlen. Deswegen würde ich an der Stelle lieber eine Auswahl vorlegen lassen, wo er sagt, das sind meine wirklich besten Stücke, für die ich persönlich stehe, weil die mir gefallen, Thema gefallen, Aufmachung von mir. Ich hatte genug Zeit und bin mit dem Stück wirklich 100% als Arbeitsbeispiel zufrieden.
Definitiv. Und in der Regel ist das ja auch so. Ich habe ja auch mal im Verlag gearbeitet. Die Leute sind ja auch Experten auf einem gewissen Gebiet. Ne? Also im Verlag hat man ja auch eben verschiedene Ressorts, also je nachdem, wie groß der Verlag ist, da gibt es eben Garten, weiß nicht, Rezepte und so weiter und so fort. Also das heißt, die können ja super gut beweisen, dass sie jahrelang in dem Bereich tätig sind und da Erfahrung haben und wissen, von was sie sprechen. Also da braucht man sich nicht verstecken. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich glaube grundsätzlich, dass strukturierte Daten noch sehr, sehr unterschätzt werden. Ich fand das auch jetzt gerade wirklich super zu lesen, weil ich das tatsächlich auch für mich, für meine Über-mich-Seiten nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Also das ist definitiv was, was ich direkt nach diesem Call umsetzen werde. Sollte man tun. Definitiv. Ja, und dann kommt natürlich noch der große Punkt Authority. Das hängt natürlich alles mit den vorherigen Punkten zusammen, also mit Expertise und Erfahrung. Und was können wir aber jetzt so SEO-technisch dafür tun, dass wir unsere Authority halt beweisen? Und da gibt es eben 3 große Punkte. Zum einen jetzt nicht nur Content rauszuhauen, um ihn rauszuhauen. Wir haben ja auch eine tolle Folge schon dazu gemacht, was man für kleine Seiten, Seitenaufbau machen sollte. Also die könnt ihr euch auch zu dem Thema anhören, denn es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man sich eine Content-Strategie überlegt und eine gescheite Content-Architektur und einfach versucht nicht für alles irgendwie zu ranken, sondern sich eine Themenautorität aufbaut. Dass man einfach weiß, okay, einfachbacken.de ist jetzt für Rezepte, Backrezepte einfach das Portal. Punkt. Das hat damals auch richtig gut geklappt. Und da haben wir uns in der Nische positioniert und sind da auch sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Und dann kann man immer sagen, Backlinks, ja, nein, vielleicht. Aber doch sagt auch Lily Ray sind halt immer noch ein Thema und in dem Bereich nicht irgendwelche, sondern natürlich am besten Backlinks von Domains, die in dieser Nische, in der man unterwegs ist, eine Themenautorität besitzen. Also wenn man es schafft, da auch einfach, sage ich jetzt mal, so kann man ja mehrere Dinge gleichzeitig bedienen. Ich kann ja als Autor sagen, okay, ich schreibe für meine Website, ich schreibe aber vielleicht auch mal einen Gastartikel auf einer anderen Website, um eben auch meinen Namen da rauszubringen. Und das zahlt ja auf mehreren Ebenen ein, wenn man sowas macht. Ne? Und wenn man das nicht fragt, wird man vielleicht erwähnt und verlinkt. Aber wir sprechen darüber nicht. Und dann ganz wichtig, ein digitales Profil an sich und eine Personal Brand. Also wenn man jetzt was groß aufziehen möchte, dann da ist es halt immer schlau, wenn man eben sich oder seine Firma als Fachkraft positioniert. Am besten eben, wenn man jetzt 2, 3 Leitautoren hat oder man selbst das ist, geht einfach raus mit euch, mit eurer Expertise und macht die klar. Und das hilft euch dann auch für eure Texte. Zum Thema Content-Strategie haben sie hier tatsächlich auch noch, hat die Lilly Rader hier auch noch ein paar mehr Sachen aufgezählt. Also es ist definitiv auch sehr wichtig für die Authority, dass man einfach kontaktiert werden kann, also dass man einfach weiß, auch als Nutzer, ich kann da jetzt direkt jemanden anschreiben, das schafft ja auch Vertrauen, also ist es nicht irgendeine Website, wo da einfach irgendwo im Netz rumfliegt, sondern da gibt es jemand dahinter. Dann die Sachen, die wir schon gesagt haben, ist einfach machen, dass man die Informationen eben auch verifizieren kann, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass es sehr gut ist, wenn man als Nutzer einfach, man geht einfach so vor, man sagt, okay, ich kenne die Seite jetzt nicht so richtig, ich gucke mir noch 2, 3 andere Seiten an. Das Design ist sehr wichtig, die Usability der Website an sich, ne? Also das schafft auch Vertrauen. Ich meine, wenn die Website vertrauensvoll aussieht, aufgesetzt ist und der Nutzer sich da auch gut durchklicken kann, dann kommt nochmal, dass man den Content updaten sollte. Genau, Werbung, Fehler vermeiden. Fehler vermeiden ist auch echt was, glaube ich, manchmal nicht so beachtet wird, ne? Aber es ist schon auch wichtig zu sagen, bitte?
Nicht ganz schlicht drin.
Ja, man muss immer abwägen, ne? Zeit ist Geld. Aber ich finde, es kommt natürlich unprofessionell rüber, wenn ich jetzt so einen richtig wichtigen Artikel über, weiß ich nicht, im Gesundheitsbereich schreibe und da, weiß ich nicht, wird ein Fachbegriff ständig falsch geschrieben. Also da geht mein Vertrauen so ein bisschen flöten, würde ich sagen, ob derjenige sich wirklich damit auskennt. Da muss man natürlich abwägen. Ich meine, wenn da jetzt Kommasetzung oder sowas nicht passt, würde ich sagen, würde ich nicht mal merken. Ja, definitiv. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Trustworthiness, wo man einfach sagt, das ist im Grunde genommen die Summe aller vorangegangenen Dinge, die wir jetzt gesagt haben. Also wenn man diese ganzen Dinge beachtet, dann ist man eben auch vertrauensvoll und wenn man sich als Autorität, Experte und mit viel Erfahrung positioniert, hat man das sozusagen dabei. Ja, und dann gibt die Autorin hier auch noch ganz tolle SEO-Eat-Tipps. Wenn ihr möchtet, dann gehe ich da jetzt gerne mal durch. Page Experience grundsätzlich, technisch saubere Seiten bauen. Also das ist halt auch was, ich meine, wenn man kann den schönsten Artikel bauen, wenn die Seite aber grundsätzlich eben an sämtlichen Dingen Probleme auftauchen, ist sie auch nicht sehr vertrauenswürdig. Dann eine Über-uns-Seite, das ist im Grunde genommen aus allem, was wir davor schon gesagt haben, natürlich klar.
Darf ich ganz kurz bei der technisch sauberen Seite mal, weil da steht sowas wie
404er reduzieren.
404er reduzieren. Das ist eine ganz kritische Sache, weil ich oft das lese. Das klingt natürlich im ersten Moment richtig. Jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem. Welche 404er meinen wir denn? Wenn ich jetzt den Screaming Frog anschmeiße und crawl durch und habe interne verlinkte 404er weg, definitiv. Also links entfernen, whatever. Mhm. Also bestens die Links entfernen, nicht weiterleiten, weil dann habe ich überhaupt also immer die Links entfernen oder wenn die woanders hinsetzen oder ganz rausnehmen. Auch wenn man nach externen Sachen verlinkt übrigens. Ich würde wirklich eben auch, sollte nicht sein. Eine andere Sache sind die 404er Reports aus der Google Search Konsole, weil da sind ganz viele Phantom 404er drin, die Google aus irgendwas zieht, weil die ganz alte URLs noch crawlen, die schon ganz lange nicht mehr da sind. Die alten, ja, die Antwort ja korrekterweise auf 404, dass da nichts ist. Dann gehst du hin und sagst, wo hat Google denn da Info her? Weißt du, dann sagst du hier auf die Lupe und blub. Dann sagt Google, wir haben die steht nicht in der Sitemap und wir haben auch gar keinen Link, der da drauf zeigt. Dann sagst du ja, warum schickst du mir dann das, du Depp? So, also die, und wenn natürlich großen Seiten können da manchmal so 2, 3, 4, 5 Millionen und dann hast du so einen großen grauen Balken und so einen ganz winzig kleinen grünen Balken oben drüber. Leute sind in wilder Panik und sagen mal, du, it's not your fault. Du hast intern nichts mehr verlinkt. That's it. Google kennt dich, Legacy, dann irgendwann kippt irgendwie einer eine alte Archivinformation wieder in den Scheduler ein, warum auch immer. Irgendein Stift über ein Kabel gefallen, wir wissen es nicht so genau. Und dann ist der Kram wieder da und dann bleibt er da auch erstmal ganz lang. Also da keine Panik, die sind damit nicht gemeint, sondern das sind wirklich die, die ihr selber beim Crawling findet. Also ihr baut wirklich auch Phantom-URLs zusammen, ist ja auch mal wieder ein Spaß. So aus IVW-Picks und URLs ableitet, die nicht da sind und so. Dann kann man sich auch raus, also wenn es Phantomsachen sind, die auch in Verzeichnissen liegen, die es gar nicht gibt, die könnt ihr gerne bei Robotex sperren, wird eure Maschine freuen, weil Google ständig versucht, Seiten zu finden, die es nie gab. aber das wird euch im Ranking jetzt nicht besser machen. Und die vielen vier hat er nicht gemeint. Also da nicht in wilde Panik geraten, wenn ihr da wahnsinnig habt. Fast jeder, also jede große Seite, die ich kenne, hat wahnsinnig viele vier und vierer heutzutage, die es alle nicht wirklich gibt in dieser Search-Konsole. Das ist schon nervig. Zumindest sind sie
da
nicht mehr
rot. Da ist kein Fresh-Content da, ne?
Ja, genau. Zumindest sind sie nicht mehr rot. Früher war es ja vier und vierer rot. Jetzt sind sie nur noch grau. Haben sie auch selber gemerkt, das hat die Leute wohl in wilde Panik. Ich weiß nicht, wissen, ob sie da versucht haben, verzweifelt jemanden zu erreichen und denen zu erklären, dass da nichts ist und noch nie was war. Aber das nervt. Also die sind nicht gemeint, sondern die Sachen, die man selber beim Crawling quasi findet.
Definitiv. Und das ist halt auch wichtig, weil das zeigt ja wiederum auch, dass ihr einfach Macht über eure Seite habt, dass euer Content euch wichtig ist und ihr die aufräumt regelmäßig. Also das ist wie, ich meine, man kann den Crawler ja so ein bisschen als Besucher sehen. Ihr lasst ja auch nicht Leute in eure Wohnung, wenn das Chaos ausgebrochen ist. Ne? Also daher. Sperrt den Crawler aus, haha, nein, um Gottes Willen. genau, die Über-uns-Seite, sehr, sehr wichtig, sowohl für den Nutzer einfach, also mich fragen auch bei meiner Zyklus-Coaching-Website, habe ich noch keine Über-uns-Seite, weil das einfach Zeit kostet. Ich möchte da ja auch Dinge verlinken können. Ich muss da natürlich auch erstmal sämtliche Podcasts gemacht haben, dass ich da sage, okay, guck mal, ihr findet mich da, da und da. Mich fragen regelmäßig Leute, wo ist denn deine Über-uns-Seite? Und ich habe echt das Gefühl, also sehe ich auch bei Kunden, das sind die Seiten, die echt am sehr, sehr häufig geklickt werden, weil die Leute wollen euch einfach kennenlernen, die wollen wissen, wer ihr seid, ob sie bei euch die Leistung kriegen, die sie möchten, ob ihr die Expertise habt. Also auf jeden Fall daran denken. Dann auch, ne, man redet ja immer von Backlinks, die man selbst kriegt, aber es ist natürlich auch hilfreich, so funktioniert das Internet, wenn ihr Links zu anderen Seiten in einem gewissen Themengebiet, das passt zu eurer Expertise, eben setzt, ne, weil das funktioniert ja nicht nur ein Weg, sondern es sollte ja auch hin und zurück funktionieren. Also wir sollten immer auch rauslinken. Was ist da deine Meinung eigentlich dazu?
Ja, also ich linke nicht aus SEO-Kunden raus, niemals. Sondern ich linke raus, wenn es halt zum Content passt. Also wie man schon sagt, also wenn ich irgendwie, wir haben ja alle mal irgendwann studiert und Belegverfahren gelernt, wenn ich halt irgendeine Behauptung aufstelle, dann sollte ich gucken, dass ich die belegen kann. Entweder schreibe ich den ganzen Beleg nieder, wenn nicht von mir ist, muss ich dann sagen, von wem er ist. Und dann kann ich es auch gleich verlinken. Also das ist so das typische Verhalten. Das untypisch davon, was viele Leute machen, also das kriegst du halt auch wieder mit, wenn du große Seiten hast und schaust, wo du hin verlinkst. Wir hatten bei der T-Online von wirklich jeder fucking PPC-Seite, also Pille-Porn-Casino-Links, von allen, die du dir vorstellen kannst. Wahrscheinlich haben die alle nämlich irgendwo erste Kapitel SEO-Buch gelesen, es geht dir besser, wenn du auch gute Seiten an, ich möchte nicht wissen, was Wikipedia für ganz viel Schwachsinnslinks hat, weißt du? Von diesen Seiten in der Hoffnung, dass du dann irgendwie, also so funktioniert das schlicht nicht. Und das Gleiche habe ich jetzt auch, wenn ich irgendwo bei Kunden von uns reinschaue, also wenn du mal ein FAZ oder so, da denkst du auch den gleichen Scheiß und denkst du, sag mal, oh, Kinders, so war das nicht gemeint, hör doch zu, lies das Buch fertig, weißt du? Also so funktioniert schlicht nicht.
Ja, definitiv, nee. Natürlich, wenn es Sinn macht. Also es ist ja für den Nutzer einfach auch sinnvoll. Wenn ich einfach einen Artikel lese und ich möchte dazu mehr Wissen haben, habe ich gleich den Link, um die Studie selbst zu lesen.
Mir bricht ja kein Zacken aus der Krone, weißt du? Also jetzt auch gerade, wenn wir jetzt in der Branche sind und irgendjemand macht was Gutes, wir schreiben drüber, linkt man da natürlich hin. Why not, machen die anderen auch so. Also
mit. Definitiv. Ja, ich glaube, da ist wirklich noch so die Panik, oh Gott, mein Link-Juice geht verloren, meine Authority geht verloren, wenn man alles abgibt, was man selbst hat, aber ja, das ist, glaube ich, ein Trugschluss.
Ja, das ist ja bei der Topografie, also wenn man sich ein bisschen, es gibt ja so früher so, es gibt ja schon viel Literatur über das Internet und auch über Internet-Link-Graph. Und da gab es immer so das Bild der Topografie, der aussah wie so ein Bonbon. Also du hast so ein Bonbon und in der Mitte gehen die beiden Papiere so, weil die das so aufbuddeln kannst, weißt du, wie so kleine Flügelchen. So. Und das in der Mitte, das war der Strong Connected Core. Das ist alles mit allem verlinkt. Und links und rechts hast du entweder Seiten, wo nur hingelinkt wird. Das sind teilweise sogar hochrelevante Sachen gewesen, wie irgendwelche Uni-Server, wo PDFs dabei, boah, die ist drauf, weißt du, was ich meine? Also wo nur hingelinkt wird. Und dann hast du Sachen, die nur in diesen Core rein. Die beiden sehen aber aus wie seitlich stehend. Die relevantesten Sachen findest du in diesem Strong Connected Core. Und das kannst du natürlich auch jedes Thema legen. Weißt du, du machst eine Verlinkung innerhalb eines Themenbereichs auf. Und dann ist mal die Frage, willst du am Rand stehen? Und nur Links bekommen, aber nicht hinlinken. Das heißt auch gut, dass du auch keine Freunde darfst. Offensichtlich magst du ja niemanden. Also stehst du am Rand in der Party oder stehst du in der Mitte? Also bist du Teil des Spiels oder guckst du nur zu? Und das sagt das halt schon aus. Strong Connected Core, wenn man nachgoogeln möchte.
Ja, sehr gut. Ja, ne. Wir sind dann tatsächlich nochmal beim regelmäßigen Content Update und da kommt ja auch noch das Thema Themencluster bilden, ne. Das ist dann auch innerhalb eines Strong Connected Cores. Ja, interne Verlinkung, da sind wir auch bei dem Themengebiet, ne. Logisch, das macht sehr, sehr viel Sinn, wenn man Artikel, denen schon getrustet wird, nutzt, um einfach weiter intern zu verlinken. Unterschiedliche Content-Typen kann man auch rückwirken, ja, logisch.
Also interne Verlinkung ist so ein mächtiges Mittel, mit dem man viel machen kann und auch gerade da, wenn man so seinen Content nicht ganz im Griff hat über die Zeit und hat so ein bisschen Wildwuchs, da gibt es halt wirklich viele Mittel, dass man auch guckt, wie kann ich aus alten, von bestehenden Content auch immer wieder auf neuen Content, also Sache der Klassiker ist, du schreibst irgendwas zum Thema XYZ und dann sagst du, okay, XYZ, Sidesearching, was habe ich denn dazu schon? Um halt rüber, also so der ganz Klassiker, das gehört bei mir standardweise immer dazu, wenn ich einen neuen komme. Da kann man da schon was für. Erstens, damit ich, wenn ich einen Content schreibe, sagen kann, da haben wir schon weiterführende Infos, brauchen wir hier gar nicht so weit auseinanderzudröseln, können wir hinlinken, aber auch ungefähr, wenn das Ding online gegangen ist, in die anderen Artikel reinzugehen und zu sagen, du, wenn du mehr zu dem Subaspekt von dem Thema da hinten der Artikel. Und das sollte man einfach immer beim Schritt mit beinhalten, dass man das mitmacht.
Ganz genau. Ja, und auch sich selbst einfach im Hinterkopf haben. Wie würde ich es mir wünschen, wenn ich es lese? Ne? Ja, genau. Ich würde mir ja auch wünschen, wenn die Seite halt schon richtig geile Artikel tiefergehende hat, dass die da einfach verlinkt sind. Das würde ich auch erwarten. Und davon ausgehen, dass sie sie nicht haben, wenn ich verlinkt werde. Also ich würde mir das sehr wünschen. Ja, du hast vorhin auch schon gesprochen davon, dass es natürlich, wenn man seinen Content dann aufwertet über die Zeit, einfach auch unterschiedliche Content-Typen verwendet. Also mal dann ein Video, wenn man dann YouTube startet, die Artikel einfach mit den Videos, die man zu den jeweiligen Themenfeldern erstellt, mit einbinden, Grafiken mal machen. Also wirklich, es gibt ja wirklich tolle Tools, um einfach Grafiken zu erstellen. Also wer Canva nicht kennt, dem lege ich das ans Herz. Man kann mit Canva richtig tolle Grafiken erstellen, sehr, sehr schnell. Drag and Drop und sehr, sehr viel kostenlose Inhalte auch. Also das muss man nicht unbedingt kaufen, das Tool. Einfach mal, wenn ihr da so eine Liste habt mit 5 wichtigen Punkten, macht halt da einfach eine schöne Grafik, wie die miteinander in Verbindung stehen oder sonst was. Irgendwas, was dem Nutzer helfen könnte.
Soll immer daran denken, weil wir Menschen, auch das ist wieder extrem wichtig, was ein Menschenthema ist. Ihr seht es, weil es gibt Menschen, die lesen gerne. Es gibt Leute, die brauchen das visuell. Das Gleiche, die kommen damit einfach schneller zurecht. Die können das schneller aufnehmen. Das sind ja Leute, die sind komplett, die sagen, du, gibst mir als Audio, ich höre mir die Sachen am liebsten an und andere sagen, du, ich hätte gerne irgendwie, der mir das ganz umfangreich irgendwie als Video erklärt. Das sind verschiedene Aufnahmetypen, die gibt es alle. Ich weiß jetzt nicht, ob die gleich verteilt sind, damit ich das nicht sagen, aber es gibt sie zumindest alle. Und die sollte man natürlich bedienen.
Definitiv. Ich bin auch eher ein visueller Typ. Also das liegt mir auch eher. Das kann ich mir besser merken einfach. Ja.
Das ist es halt so. Denn alle die sind unterschiedlich. Wir sind gleichwertig als Mensch, aber wir sind nicht gleich.
Ganz genau. Ihr könnt euch als höherwertig bekommen, indem ihr euch eine eigene Wikipedia-Seite erstellt. Spaß beiseite, aber das ist definitiv auch ein Punkt, der ein Eat-Tipp wäre. Also ihr könnt bei Wikipedia euch einen eigenen Artikel anlegen. Wenn ihr Glück habt, kommt er durch und euch eure Expertise darin kundtun. Hast du da Erfahrung damit? Bitte?
In jeder anderen Sprache nur noch in Deutsch. Deutsch hast du ja jedes komplette Blockwart-Problem. Also da machst du lieber irgendwie auf Englisch oder Spanisch, wenn du das kannst. Oder dann kannst du auch auf die argentinische Seite gehen oder portugiesisch und auf die brasilianische, aber nicht in Deutsch.
Was? Jetzt musst du nochmal erklären, was für ein Problem hat man dann?
In Deutsch hast du doch hier die ganzen Blogwarte. Also die deutsche so. Wikipedia hat den Hang dazu, dass die sagen, die haben Relevanzkriterien. Also gehört etwas, ist auch ein ganz klassisches Problem im Bibliothekswesen oder so. Gibt es immer zwei Ansätze. Ist etwas relevant genug, um in meine Bibliothek zu kommen? Das ist das eine. Die anderen sagen, wir haben einen Dokumentationsauftrag, alles zu erfassen, was gibt. So, die deutsche Wikipedia ist auf der Seite. Ich glaube, sie sind da die große Minderheit. Ich möchte nicht sagen, die einzige, kann ja sein, dass irgendwie Nordkorea einen ähnlichen Hang hat oder so. Ich weiß es nicht so genau. Die sagen, Relevanzkriterien, also solche Firmeneinträge muss mindestens XYZ Personen haben, Menschen müssen so und so bekannt sein, sonst kommen die da nicht rein, etc. pp. Und du kannst jetzt, selbst wenn du drin bist, kann irgendeiner moppern, dass du die Relevanzkriterien nicht triffst und dann bist du auch wieder weg. So. US und viele andere sagen einfach, wir haben einen Vollständigkeitsanspruch. Da kannst du natürlich, ich sag, es stört mich ja nicht. Siehst du? Wenn du deinen kleinen Bäcker eintragen, die sagt, frag halt deinen kleinen Bäcker ein, stört mich, dann wird wahrscheinlich nie eine Sau anschauen, aber so, who knows, weißt du, er war auch mir total Hupe. Weil mach halt einfach. So, und Vollständigkeit versus das, was ich habe, soll auch relevant sein. Und da ist Deutschland halt schon eher schwer. Da muss schon über Leute laufen, die das würde ich reinkriegen können und die kriegen auch nicht alles rein.
Das war jetzt mal wieder so ein richtig wertvoller Tipp, ne?
Genau, aber viele andere Sachen gehen. Es geht wahrscheinlich einfacher, ein Autorenartikel-Profil anzulegen und etwas zu tun, aber auch da muss man sich hocharbeiten in Deutschland, da kann man ja mal wieder rumschreiben. Klar, zu Recht, weil es wird natürlich viel gespammt, also die haben natürlich auch ein echt massives Spam-Problem, die Kollegen, also nicht das, wir reden ja gerade drüber, und da gibt es aber auch genug Anleitungen, wie man sich da stückchenweise hocharbeiten kann. Aber auch da sind die Ausländer. Wie gesagt, die Ausländischen, viele Ausländischen, also Spanisch, Portugiesisch etc., wirklich viel mehr Inhalte haben, weil die halt eben diesen Relevanzkriterien nicht haben oder viel, viel schwächer oder sagen, komm hier, hau rein, ist egal, kostet nichts. Gibt es da halt oft Sachen, die eigentlich relevant sind, die da auch die durch den deutschen Relevanzkriterien drin ist, aber noch keiner gemacht hat. Und mein, was ist einfacher, als wahrscheinlich nach in die brasilianische Wikipedia zu gehen und gucken, was gibt es da für schöne Spezialbeiträge über soziale Konflikte im Rahmen von Abholzung vom Amazonas oder ähnliches. Weißt du, was ich meine? Und den Scheiß nach Dippel zu hängen. Ich muss den ja kein Portugiesisch kennen, weißt du? Und Dippel ist halt einfach auch saugeil. Den Kram zu übersetzen, das in kurz die deutsche Grammatik nochmal drüber zu checken und zack, boom, hast du da einen geilen Beitrag in Wikipedia. Genau. That's it.
Ja, nice. Ja, sehr, sehr gut.
Ich muss mal Zeit haben, Lisa. Ich habe noch nie Zeit. Aber Olaf Kopp mal fragen, der kennt sich da aus mit der Wikipedia.
Sehr gut.
Viele Grüße an der Stelle.
Ja, dann eine andere Möglichkeit, wenn ihr keine deutsche Wikipedia-Seite bekommt, ist Gastartikel von Experten, die bei euch schreiben. Ne, das bildet auch Trust einfach. Und ganz wichtig, Feedback, Nutzerfeedback, Reviews zu euch, zu euren Produkten, zu euren Artikeln, whatever. Wenn ihr da tolle Reviews habt, nutzt die, um eure Expertise zu beweisen. Jetzt sind wir schon ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit. Ja. Lösen wir mal noch kurz auf. Bekommen wir denn jetzt ein Panda-Problem oder nicht? Was also meinst du, soll das?
Das Google im Panda, also wieder was Panda-mäßiges braucht. Ich glaube, ja, weil es einfach die Grenzkosten immer kleiner werden und das mit Spielen geht schon. Und gerade muss man auch sagen, wir haben so ein paar andere Sachen gesehen von Leuten, die was geschrieben haben, die es nicht geprüft haben, aber die so durch Twitter durch sind, also ist jetzt alles Hörensagen, man darf mich gerne korrigieren, dass man schon auch in Large Scale halt mal so 1000, 2000 Artikel da über irgendwelche lustigen Blogs kurz reinkriegt, rankt, aber dann sind sie teilweise nach 3-4 Wochen wieder weg. Aber weil es so billig ist, verstehst du, was ich meine? Ja. Kannst du den Kram und so, und wenn du deine Technik im Griff hast, kannst du es ja durchskalieren. Weißt du, hier nimmst du es runter, was neue Domain auf, kippst wieder drauf, läufst durch deine ganzen Epei. Also Leute, die in dem Spam-Geschäft sind, wissen, wie das geht. Und es geht jetzt natürlich billiger als vorher. Und alles, was billiger wird, wird zu mehr. Das ist einfache Betriebswirtschaft. Also da braucht man jetzt nicht drüber nachzudenken. Und wie diese Sachen mal wieder eine Zeit lang drin sind, hat man halt schlicht öfters. Das sieht man ja auch bei diesen ganzen lustigen Pornoportalen, die immer auf und zu und auf und zu und auch zugemacht werden. So, wenn man so die Sistrix, Winner und Loser, das ach, guck mal wieder ein neuer, lustiger Name und dann wieder weg, weißt du, und dann wieder da, mal wieder weg, weißt du, und das dauert immer, bis sie da aufgeräumt haben. Das geht. Wir haben auch mit dem EAT haben sie auch immer noch nicht geklärt, das Thema, wo ja auch viele rummachen, die sind im Verlagsbereich viel unterwegs, deshalb wahnsinnig viele auch teilweise eher mäßige Produktvergleiche oder Gutscheinseiten auf Verzeichnisse oder Hosts bei Verlagen liegen, haben das auch ein Problem, wo man was einen nervt. Es gibt auch sehr schöne davon. Es gibt auch wirklich, die sind sehr gut gemacht, nutzen halt wirklich auch den Trust, um dann reinzukommen, aber es sind inhaltlich sehr gut. Also die Vergleichsseiten zum Beispiel bei Stern, ich glaube, die mehr Reichweite haben als Stern selber, sind sehr ordentlich geschrieben, muss ich sagen. Also kommt man mit zurecht, kann man was mit anfangen. Dann ist es auch kein Problem, aber viele sind da günstiger unterwegs. Das haben sie auch noch nicht sauber im Griff. Aber ich glaube, wir sehen davon erstmal mehr. Weil es billiger auch wird.
Ja, was natürlich hier auch noch angemerkt wurde, ist, eigentlich brauchen wir gar keine Panik haben, denn automatisierter Content ist einfach schon sehr, sehr lang unterwegs. Ne?
Ja, genau. Das
ist ja nicht neu gekommen mit ChatGPT, sondern es gibt Jasper, es gibt Wordsmith, es gibt AX Semantics in Deutschland. Da haben Portale, mit denen ich gearbeitet habe, auch sehr viel damit gearbeitet. Und man muss natürlich immer einfach unterscheiden, brauche ich jetzt da einen Text drauf für zum Beispiel Produktseiten oder sowas, weil es für den Nutzer ganz sinnvoll ist, die Produktdaten auch nochmal in gelesener Form zu haben. Man muss da ja einfach unterscheiden, was für einen Wert dieser Text haben soll. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir uns da einig, langfristige Lösung ist es einfach nicht, wenn man jetzt wirklich langfristig, nachhaltig was aufbauen möchte, dann ist das nicht die richtige Strategie momentan, weil es könnte einfach schiefgehen.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Pendel, klar, für dieses Band, Affiliate-Seiten raus, klar. Aber ich glaube, wenn du selber das machst, haben wir auch schon lange gemacht, eben auch schon mit den Kollegen von Unice, ist ja auch AX-Semantic-Implementierer viel gemacht. Wenn du wirklich dahin gehst und sagst, ich nehme meine, also gerade das Produktthema wieder, Produkttext, also du nimmst aus Daten Produkte und die schreiben dir auch Narrative. Also ist ja nicht einfach langweilig geschrieben. Du machst gute Narrative draus, dann kann das auch durchaus helfen, wieder zu überzeugen, weil auch hier wieder, es gibt verschiedene Menschen. Die einen wollen die Liste sehen und sind zufrieden. Die anderen wollen kurz ein bisschen emotional abgeholt werden. Und gerade so, was du ja mit AX-Semantic oder Unice erzählt, kannst ja aus den Daten Stories bauen. Muss halt
ganz
bisschen,
genau, so, muss super gemacht.
Halt ein bisschen reingehen und für jede einzelne Put, das ist schon Arbeit, das ist wieder nicht ganz billig, aber das kann dann durchaus dazu führen, dass auch deine Conversion Rate etwas hoch geht. Wenn das hoch geht, glaube ich nicht, dass Google was dagegen hat. Also sag immer, wenn du es nicht nur machst für Google, sondern wenn es immer noch weitere Effekte hat, dann bin ich immer safe, dass das einem nicht auf die Füße fällt.
Ja, nee, da hast du recht, eben das meinte ich, also musst du halt unterscheiden. Also ich denke, ich könnte mir vorstellen, ein Portal rein auf automatisierten Content aufzubauen, Artikel und so weiter. Das kann eben dann wie diese ganzen Spam-Seiten und so weiter eben schief laufen, wenn ein Teil deines Portals aufgrund der technischen Gegebenheiten, dass du zum Beispiel einfach hunderte, tausende, Millionen Produkte hast, die kannst du nicht alle einzeln betexten, dann ist es eine super Lösung, weil es eben dem Nutzer, ich glaube, der Nutzer, wie immer, steht einfach im Vordergrund.
Ja. Absolut. Cool. Dann haben wir es. Ansonsten, wir haben jetzt März, es ist nicht wahnsinnig viel Ausblick auf Events und Konferenzen, weil es ist jetzt erstmal wieder so weit gelaufen. Nächster Stammtisch ist auch im Juni. Wir werden für die nächste Sendung schon einen Gast da haben. Sagen wir noch nicht wer, weil ich habe ihn noch nicht gefragt. Er weiß von seinem Glück noch nichts. Aber das wird schon funktionieren, davon gehe ich fest aus. Das heißt, bleibt nur zu sagen, vielen Dank für die Sendung und wir hoffen auf viele schöne Kommentare von euch und Bewertungen bei iTunes und Co. Das hilft uns, dass uns auch noch mehr Leute finden.
Ja, könnt ihr sehr gerne mal sagen, ob ihr ChatGPT bei euch schon in die Prozesse eingebaut habt oder irgendwelche anderen künstlichen Intelligenzen.
Genau, wenn ihr eine coole Lösung vorstellen wollt zum drüber diskutieren, gerne meldet euch an bei uns am einfachsten jf@gettraction.de, dann können wir auch euch gerne mal mit in die Sendung reinholen und schnacken mit euch ein bisschen, was ihr da Cooles macht.
Auf jeden Fall.
Cool. Dann bis in einem Monat. Tschüss.
Ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.